herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen ganz herrlichen und schönen Sonntagabend. Ganz herzlich willkommen bei Das. Wir sind wie immer, Achtung, live aus Norddeutschland. Ja, tatsächlich, auch heute bekommen wir es wieder hin, eine Live-Sendung für Sie zu Hause zu produzieren. Ein bisschen eingeschränkt, Sie sehen das, was das Licht zum Beispiel angeht. Aber immerhin, wir sind da. Immer noch Warnstreik im NDR, aber die nächste Verhandlungsrunde ist in Sicht und wir hoffen auf eine schnelle Einigung zwischen Geschäftsleitung und Gewerkschaften. Unser Gast heute Abend ist ein Schauspieler, der schon seit seiner Jugend die wirklich großen Rollen spielt. Ich denke da zum Beispiel an die Filmreihe, kennen Sie wahrscheinlich auch, mit Rubinrot, Saphirblau und Smaragdgrün oder auch damals schon Tatort. Heute kommt er uns als Heldengestalt Siegfried. Jannis Niewöhner, herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Vielen Dank.
Lieber Jannis, ein bisschen ungewohnte Situation. Du sitzt nicht in vollem Scheinwerferlicht, wie wir normalerweise sitzen auf dem roten Sofa. Alles ein bisschen improvisiert. Wie sehr magst du solche Situationen?
Sehr angenehm, muss ich sagen. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute.
Ja.
Das ist so ganz entspannt.
Ist so ein leichter, intimer
so
Kreis.
Sonntagnachmittag, ne? Und hat es ganz bequem.
Ja. Magst du eigentlich auch so, es gibt ja auch so Impro-Rollen, wo man halt als Schauspieler improvisieren muss, also ohne Skript sozusagen ans Set geht und sich dann gegenseitig die Bälle zuwirft?
Ja, ich mag das total, aber da braucht man dann schon so ein gewisses Gerüst, woran man vorher zusammen gearbeitet hat, dass man irgendwie schon weiß, was ungefähr der Verlauf ist. Und dann ist es aber schön, wenn kleine Dinge kommen, mit denen man nicht gerechnet hat.
Weißt du, was das Schöne ist? Hm? So einen groben Überblick, wie der Verlauf heute Abend mit uns beiden sein wird. Den habe ich. Da können wir ganz. Also die Leitplanken sind gesetzt und darauf können wir arbeiten. Daran können wir arbeiten.
Okay.
Wie oft passiert es dir, dass Menschen zu dir sagen, egal ob junge Menschen, etwas ältere Menschen, du Jannis, mit dir habe ich meine Jugend verbracht im Film. Also Wilde Hühner, Saphirblau, Smaragdgrün, all diese Geschichten, TKKG natürlich auch.
Immer wieder kommt das mal vor. Aber vor allem jetzt ist ja gerade so eine Woche, weil jetzt Hagen, der Film, nächste Woche rauskommt, sind wir jetzt viel auf so Promotour. Und da kommt es immer mal wieder vor. Und dann auch so, privat auf jeden Fall, aber so, dass es immer noch schön und nicht so anstrengend ist.
Ich wollte gerade sagen, es gehört zum Leben halt dazu. Und auch zu deiner Karriere gehört es dazu. Es ist ein wichtiger Baustein.
Ja, absolut. Und ich hatte mal, ich war mal mit einem meiner besten Freunde in der Bahn und dann war da eine Schulklasse und die haben mich wieder erkannt. Und ich war so, weil man muss da ja auch erstmal mit umgehen können. Das ist ja auch schon irgendwie komisch, in der Bahn erkannt zu werden und dann da so Bilder zu machen. Und ich war, glaube ich, in dieser Phase meines Lebens konnte ich noch nicht so gut damit umgehen. Und er sagte nachher, wie warst du denn gerade drauf? Du bist dann so komisch. Und ich so, hä, ja, bin ich wirklich? Und er so, ja, Mann, du bist Jannis, du freust dich doch darüber, wenn andere sich freuen und ist doch was Schönes. Und es war so ein kleiner, einfacher Satz von einem guten Freund von mir, der mir so gezeigt hat, ja, einfach locker mit umgehen und vor allem sich drüber freuen und das so annehmen können.
Und ja, nicht so als selbstverständlich nehmen und vielleicht genervt sein, sondern sagen, hey, das ist ja toll. Andere würden da ein Himmelreich für geben fast.
Ja. Kann man so sagen. Also es ist, glaube ich, immer auch ein bisschen bei anderen, die das tun würden oder sich das wünschen, ist es ja auch immer eine Vorstellung oder eine Illusion davon, wie es sich dann letztendlich anfühlt. Weil es ist besonders. Es ist irgendwie, man muss da erst mit umgehen können. Aber ich hatte ja ein paar Jahre Zeit, das zu lernen.
Wir werden uns heute über Siegfried unterhalten. Unter anderem. Da gibt es viel zu erzählen.
Ja.
Ein Siegfried, der vielleicht ganz anders ist, als Sie das zu Hause gewohnt sein sollten. Jannis, wir müssen mal über das Thema Nibelungensage müssen wir einfach mal sprechen. Also Siegfried ist ja da der Drachentöter. Das ist ja der große Held,
wie
wir alle gelernt haben, wie wir alle möglicherweise auch in den Büchern gelesen haben. Dann gibt es Hagen, ist ein Widersacher, eher so ein düsterer, dunkler Typ. Mhm. Gunther gibt es, das ist der König, der aber wenig zu sagen hat oder wenig sagen möchte.
Mhm.
Und dann gibt es noch Kriemhild, mit der Siegfried eine Liebe verbindet. Mhm. Wie habt ihr das Ganze jetzt in einen Fantasy-Epos verwandelt?
Also das, was wir verändert haben, war vor allem die Perspektive, nämlich nicht aus der Perspektive, oder sagen wir mal, Siegfried steht nicht als Held im Vordergrund der Geschichte, sondern eben Hagen, der Waffenmeister, der eigentliche Antagonist. Und es geht um diese Burgunder-Königsfamilie, die Hagen, als er noch Kind war, gerettet hat. Es geht um die Werte und die Lebensweise von denen, Gerechtigkeit und Regeltreue, Bescheidenheit. Und all diesen Werten gegenüber steht eben Siegfried, mit seinen Reitern, der irgendwann an diesen Hof kommt und viel Ruhe, Unruhe und Chaos mit sich bringt. Und eigentlich, und so ein Zauberwesen, von dem man nicht ganz genau weiß, was es ist. Und eigentlich wollen die alle diese Reiter wieder von dem Hof jagen, wissen aber auch, mit denen können sie vielleicht gegen die Feinde von außen ankommen. Und dann entsteht eben eine sehr spannende eigene Dynamik an diesem Hof. Und genau.
Ja, das hattet ihr da so im Kopf, so vom Look and Feel, wie das so rüberkommen soll?
Naja, es soll eine fantastische Welt sein. Und aber natürlich auch eine, in der es um Freundschaft geht, um Liebe, um unerfüllte Liebe und die Gleichzeitigkeit von Freundschaft und von Feindschaft auch, ja.
Wobei aber natürlich auch diese harte Brutalität teilweise, also Kämpfe und sowas, das ist ja, das hat schon was von wie soll man sagen, Ritterepos, Game of Thrones so ein bisschen so, das ist ja vielfach sehr bekannt auch gewesen.
Total, absolut. Also es war auf jeden Fall so, dass da auch Game of Thrones mit drin ist, aber nur so Elemente, also teilweise kleine Sachen. Mhm. Aber vor allem wollte man schauen, dass diese fantastische Welt nicht gezeigt wird, dass man die Drachen nicht die ganze Zeit sieht, sondern dass man das eher nur so erspürt. Und man sieht nicht den Kampf von Siegfried. Man kriegt aber so ein bisschen von dieser fantastischen Welt mit, aber nicht alles. Und dadurch wird sozusagen die Fantasie im Zuschauer geht an und man bringt sich selber mit rein. In diesen Film.
Da bin ich gespannt, wie bei Ihnen jetzt die Fantasie angeht, wenn Siegfried in dem Blut badet, in dem Drachenblut badet. Wir alle ahnen, in welche Richtung sich das entwickelt.
Er trägt jetzt seine Haut. Und das macht ihn unverwundbar. Bis auf eine Stelle. Er bringt mir einen Teil von ihm und möchte, dass ich ihm ein Schwert daraus schmiede. Ich nenne es Balmung.
Ich bin kein Diener. Aber zeig mir deine Feinde, König. Und ich werde in ihrem Blut baden. So wie ich in seinem Blut gebadet habe.
Wow, eine herrliche, düstere, so dichte Atmosphäre mit so Details. Das finde ich, ich bin so detailverliebt, dass man so Dinge auch sieht, dass man die auch gleichzeitig spüren kann.
Ja, man spürt die. Und es ist wirklich ein ganz tolles Regieduo, die das gemacht haben. Das ist Cyril Boss und Philipp Stennert. Die haben Der Pass gemacht, wer das gesehen hat. Die sind wahnsinnig gut darin, so eine eigene Atmosphäre zu kreieren und eine eigene mystische Welt. Und eben aber auch tolle, tiefgehende Charaktere. Das Tolle daran ist, wie wir die Geschichte oder die beiden die Geschichte erzählt haben, ist, dass eigentlich alle Figuren total mit sich ringen. Keiner ist der eben im Vordergrund stehende glatte Held. Und Siegfried ist das eben auch nicht. Siegfried ist jemand, der ja eben widersprüchlich ist und den man nicht nur mögen muss, der egoistisch ist und arrogant und selbstverliebt und auf der anderen Seite aber eben auch wahnsinnig freundschaftlich und liebesbedürftig und eine Wärme hat. Und letztendlich ist der, denke ich, immer so ein traumatisiertes Kind, das einfach nur in den Arm genommen werden will.
Dieses im Blutbaden, was wir da am Anfang der Szene gesehen haben, ich sag mal, ist auch nicht so unbedingt nur eine angenehme Szene wahrscheinlich für dich zu spielen.
Nee, das war im Januar irgendwo in einem Wald in Tschechien und da hatten wir schon fünf Monate gedreht und ich kam gerade aus der Weihnachtspause und war so, okay, here we go again. Und bin dann voll mit Blut oder Farbe und durfte noch nicht mal so Wärmeklamotten anziehen. Aber es hat sich gelohnt.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist es ja. Denn wenn es authentisch aussehen soll, dann muss man es eben auch authentisch machen. Ne? Dann muss man auch mal leiden. Ne? Ja. Interessanterweise, du bist ja viel zu dünn. Für den Siegfried. Der Siegfried ist ja eigentlich doch mehr noch ein kräftiger Typ, besonders im Verhältnis zu Hagen, bei euch im Film angelegt. Du musstest ordentlich was leisten, nämlich am Fastfood-Schalter, um dich selber so ein bisschen bigger zu machen, größer zu machen.
Ja, also es war Fastfood, es war nicht nur Fastfood, es war auch einfach viele. Ich hatte einen Personal Coach, immerhin das. Aber weil wir diesen Siegfried eben so anders erzählen, sollte der nicht muskulös im Sinne von perfekt durchtrainiert sein, sondern am liebsten irgendwie noch so ein bisschen, der ist halt ein Säufer, der geht trinken nachts und dann schlägt er sich tagsüber oder bringt Leute um. Aber der hat eben was, ja, was Unangenehmes auch. Und das wollten wir auch in die Körperlichkeit reinbringen. Deshalb viele schwere Gewichte gehoben und viel Junkfood gegessen.
So wie so eine Art feister Bodybuilder, könnte man ja im Endeffekt so sagen.
Ja, oder? Ja, so eine spezielle Art davon, ja.
Ja, wie schnell kommst du von den zugenommenen Kilos, wie schnell kommst du da wieder runter?
Das geht immer, das ist immer sehr leicht noch bei mir. Ich höre immer, dass es irgendwann schwierig wird.
Dankeschön.
Ja.
Anspielung auf das Alter. Dankeschön.
Ja. Es wird aber, das Problem war wirklich zuzunehmen. Ich habe dann immer so 1000 extra Kalorien immer noch mal abends und wie gesagt jeden Burger mitgenommen. Der
ja, ich kann dir nur sagen, das ändert sich. Mhm. Im Laufe der Jahre wird sich das ändern. Also wenn du Rollen irgendwie in Anspruch nehmen möchtest, dann im späteren Alter ist es dann leichter.
Okay.
Bloß das mit dem Runterkommen, das ist dann wieder.
Das ist dann schwieriger.
Christian Schwocho,
ja,
ist jemand, der bringt es auf den Punkt, wie es dir jetzt gerade geht. Aha. Bin ich mir absolut sicher. Hier ist er.
Hallo lieber Jannis, ich hoffe, es geht dir gut. Ich glaube, uns verbindet eine Sache, dass wir sehr häufig zweifeln und unsicher sind mit unserem Beruf. Und deswegen glaube ich, dass du jetzt sehr aufgeregt sein könntest, kurz bevor dein neuer Film rauskommt. Mir geht es ja immer so, dass ich dann fast krank werde. Und ich kann mir vorstellen, dass das für dich jetzt auch gerade eine sehr intensive Zeit ist. Ich finde aber, dich macht es so aus als Schauspieler und als Freund, dass du Sachen auch mal zergrübelst und nicht immer bei vollem Selbstbewusstsein bist, sondern eben auch ganz verletzlich und durchlässig. Und das sieht man ja auch, wenn du spielst. Und das finde ich so wunderschön und besonders und eine Gabe. Und deswegen genieß die Aufregung. Und ich freue mich sehr, dich bald im Kino zu sehen, aber natürlich auch bald in echt, um wieder übers Leben zu reden. Tschüss.
Ah.
Ihr habt einige Filme zusammen gemacht?
Zwei.
Ja?
Zwei, ja.
Welche Rolle spielt er für dich in deinem Leben?
Ach, eine große, große, große Rolle. Das ist ein großartiger Regisseur und eben wirklich auch Freund, der so besonders ist, weil er so eine journalistische Herangehensweise hat an diesem Beruf. Und weil er ganz viel verlangt und sehr streng ist, aber auch gleichzeitig, wie er gerade gesprochen hat, die Unsicherheiten von einem so einlädt. Und es ist immer ein gesellschaftlicher Aspekt bei oder ein politischer bei dem, was er erzählt. Und es geht ihm aber vor allem um die Menschen. Und die Menschen sind ja immer das in Geschichten, mit dem wir uns verbinden können. Und dass diese beiden Teile so zusammengehen bei ihm oder er danach sucht, macht ihn so besonders. Und vielen Dank, Christian, für den kurzen Gruß.
Ist dieses, was er angesprochen hat, dieses Zweifeln in dir, eben, ist das auch eine Art Herangehensweise an deine Rollen? Auch vielleicht nicht nur an die Rollen, sondern vielleicht auch ans Leben? Also das ist so, dass man nicht immer nur, jawohl, gerade, das passt so, sondern vielleicht auch mal beide Seiten sieht.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist was, ich glaube, ich habe gelernt in diesem Beruf, dass es was total Gutes ist, unsicher zu sein und Schwächen auch zuzulassen, weil das macht einen ja erst menschlich. Und insofern ist er da jemand, der mir das beigebracht hat. Detlef Buck war auch so jemand, der gesagt hat, such immer nach den Unsicherheiten, lass es nie zu perfekt werden. Weil wenn es zu perfekt wird, dann berührt es einen nicht mehr. Und wenn es nicht perfekt ist, dann ist es manchmal verunsichernd eben, auch für einen selbst. Aber dann passiert was, dann ist es lebendig.
So sieht er aus. Der Siegfried in Hagen, im Tal der Nibelungen, ab Donnerstag im Kino. Also ein Fantasy-Abenteuer. Genießen Sie es, gehen Sie rein. Donnerstag geht es los mit Hagen im Tal der Nibelungen. Weil du eine sehr intensive Beziehung zum Thema Jugendtheater hast, gucken wir uns mal ein solches an. Johanna Lepeer und die Wellenbreker.
Noch 4 Stunden bis zur Aufführung in Freiburg an der Elbe.
Packen wir das alles rein?
Jette, hilfst du mir mit der Bar?
Die Bar direkt auf die Bühne.
Extra Herausforderung heute. Das Bühnenbild ist aus Platzgründen spiegelverkehrt.
Ja, alles genau andersrum als sonst. Weißt du, es ist halt an jedem Ort anders.
Die Theatergruppe Wellenbreker gibt im Spätsommer 7 Vorstellungen an unterschiedlichen Orten in Niedersachsen. Die Jugendlichen wurden aus allen Ecken des Landes zusammengecastet.
Ich finde das einfach mega schön mit den ganzen Leuten hier. Also wir sind einfach so eine Gemeinschaft und ich mache das jetzt ja schon länger und das ist auch einfach, ich finde, das wird so ein Teil von einem.
Hier entsteht die Kulisse eines Kreuzfahrtschiffes für ihr Stück Klunkers ob Grützfort. Komplett auf Plattdeutsch, für fast alle eine Fremdsprache. Letzte Probe vor der Aufführung.
Gern so einen kleinen Dackelblick nach oben, nicht nach unten gucken. Fühlt sich unnatürlich an, sieht besser aus.
Kann ich was für die tun?
Das ist mein Mog. Ich habe Sodbrennen.
Sodbrennen?
Das merkst du dir bitte. Das fühlt sich manchmal auch ganz, ganz schrecklich an. Und man denkt so, Entschuldigung, was mache ich hier eigentlich? Dann sieht es von hier aus aber gut aus. Nicht, ob du tatsächlich
Feinschliff, aber einfühlsam.
Das ist irrelevant.
Es ist sehr, sehr viel pädagogische Arbeit und es ist vor allen Dingen unglaublich formend für alles Mögliche, was im weiteren Lebensverlauf kommt. Sie müssen sich behaupten können, sie müssen teamfähig sein können, sie müssen entscheiden, bin ich jetzt die Rampensau oder bin ich jetzt derjenige, der zurücktritt.
Noch 1,5 Stunden bis zur Aufführung. Die Jugendlichen haben sogar in den Sommerferien geprobt, um das Stück auf die Beine zu stellen. Jetzt verwandeln sie sich an den Wochenenden in Schauspieler, aber auch in Bühnenbauer und Maskenbildner.
Ja, siehst du später.
Ich versuche dich irgendwie wieder auszugleichen, dass du nicht aussiehst wie ein Brennungsstudio-Unfall.
Ja, bitte.
Sie haben sich alle erst beim Tourneetheater kennengelernt. Aber diese Leidenschaft schweißt sie zusammen.
Ich glaube einfach, dass auf der Bühne stehen, also präsent sein und eine andere Person sein, die man halt nicht ist. Ich und meine Rolle sind halt komplett unterschiedlich.
Doch später hauptberuflich zu Schauspielern kann sich hier niemand vorstellen.
Aber ich glaube, man kann Theater tatsächlich immer im Leben sehr gut verwenden. Also gerade wenn man in unangenehmen Situationen ist oder nicht weiß, was man tun soll, kann man einfach dann einmal kurz nachdenken und sagen, so, ich lege jetzt mein Gesicht von vor 2 Saisons auf und gehe damit jetzt an die Situation ran.
In 15 Minuten startet die Komödie über 2 Diebinnen auf einer Kreuzfahrt. Zeit zum Aufwärmen.
Wenn ihr euch Zeit lasst beim Sprechen und beim Spielen, dann wird das großartig.
Auf geht's Richtung Bühne. Letzter Check und los.
Mit oder ohne Zucker. Aber auf jeden Fall mit Blei.
Julia, nimm du das Geld.
Oh, was ihr mögt, Cola doch noch mit Ton.
Trotz spiegelverkehrter Bühne, alles glatt gelaufen.
Ja, was für eine tolle und engagierte Truppe. Wirklich, großer Respekt. Janis, wie sehr erinnert dich dieses Theater an das Theater so vom Gefühl her deines Vaters?
Ja, das von meinem Papa, da spielen ja erwachsene Menschen für Kinder und Jugendliche. Mhm. Aber es ist auch mit so einer Spielfreude einfach. Und die ist auch immer bei meinem Papa noch da. Und mit seinem besten Freund, also mein Papa ist jetzt, glaube ich, 75. Mhm. Und der beste Freund auch. Und die stehen immer noch im Dezember, spielen die immer Ochs und Esel. Das sind Ochs und Esel,
so ein Klassiker,
die in die,
ne,
Krippe kommen. Ja, kennst du das?
Ja, klar.
Ja, genau. Und das Jesuskind ist da, aber nicht Josef und Maria. Und Ochs und Esel müssen sich um das Jesuskind kümmern. Und die reisen immer noch den ganzen Dezember da durchs Land und spielen dieses Stück und haben totale Energie und eben Spielfreude wieder auch immer noch. Und es ist richtig, richtig toll, richtig schön zu sehen.
Deine Mama Lehrerin, mhm, dein Papa dieses Theater. Ihr, mhm, habt in einer WG, du bist in einer WG aufgewachsen, habt ihr gelebt. Wie viel künstlerischer Geist hinkt da einfach nur schon per se in der Luft?
Ja, das war schon so, dass wir da so sehr früh mit dem Geschichtenerzählen vertraut gemacht wurden. Meine Eltern haben auch gut früh angefangen, uns gute Geschichten zu zeigen. Und ja, das war von Anfang an dabei.
Hattest du auch Lust sofort so auf diese Bühne da, wo mein Vater spielt? Da will ich auch mal hin.
Ja, ich glaube, ich hatte immer eine Spiellust. Ich hatte immer so eine Verkleidungskiste und habe mich immer schon verkleidet und Filme geguckt und wollte danach dann die Person sein oder in der Welt sein. Und war dann auch sauer, wenn meine Eltern mich mit meinem Namen angesprochen haben.
Ach, hallo, das geht ja gar nicht.
Das geht absolut gar nicht, wollte ich auch heute noch mal sagen. Echt, mach das bitte nicht und
so,
nie wieder.
Ab sofort Siegfried. Das ist ja, ab genau. Sofort Siegfried, also genau. Immer aktuell.
Das
immer
gilt
also
auch für dich.
So, Siegfried. Und Siegfried, erzähl doch bitte mal. Wie war das, als dein Vater dir als Teen, du warst ja wirklich noch sehr jung, als Teen die erste Rolle beim Film besorgt hat?
Ich glaube, es war so, dass eine Agentur hingeschrieben hat zu dem Theater, wo er eben ist, und gefragt hat, sind da Kinder, die mal zum Casting kommen wollen? Und ich hatte Lust drauf. Mhm. Und dann war ich da und dann habe ich das Casting, glaube ich, nicht bekommen, aber wurde halt in die Agentur aufgenommen. Maria Schwarz war das damals, eine ganz tolle Kinder-, Jugend- und Erwachsenenagentur auch. Und genau, und dann fing das so an. Dann kam so ein Film nach dem anderen.
TKKG, Die wilden Hühner, also viele, viele in der Reihe gibt es da. Wie hast du das neben der Schule überhaupt gewuppt? Also du musst ja weiterhin auch noch zur Schule gehen. Es ist ja nicht so, dass man dann sagen kann, Mensch, dann höre ich auf und werde irgendwie...
Ja. Ja, das war nicht nur einfach. Ich musste dann immer in den Sommerferien musste ich immer vorlernen. Mhm. Und ja, und in der Schule, es ging schon irgendwie. Mein Vater hat mir sehr geholfen. Der ist immer zu den Elternsprechtagen gegangen und hat mit den Lehrern geredet und gesagt, dass ich das schon alles hinkriege und die überzeugt, dass ich noch ein Jahr weiterkomme in die nächste Klasse. Und ja, der stand auch unter einem Druck, also weil er mir das alles erlaubt hat, als ich dem gesagt habe, ich weiß noch, als ich ihm auf dem Parkplatz entgegengekommen bin, nachdem ich wusste, ich habe mein Abitur bestanden, hatte der Tränen in den Augen.
Oh ja, oh ja.
Aber,
auch übrigens vor seiner Frau, deiner Mutter, die ja Lehrerin ist.
Ja.
Das ist ja nochmal eine zusätzliche Schwierigkeit, ne?
Ja, ja, total, genau. Aber es war total schön natürlich, ihn da gehabt zu haben und dass der mir da so durchgeholfen hat.
Sag mal, und in der Schule, wenn man denn so in solchen Filmen mitspielt, dann kennt einen ja jeder in der Schule. Mhm. Wie wurde das von deinen Mitschülerinnen und Mitschülern? Wie wurde das wahrgenommen?
Ja, das war schon schwierig. Es war schon so, dass man da, klar, man ist dann, man macht Filme für die Zielgruppe, mit der man zur Schule geht. Mhm. So, und das war natürlich schon so, dass
die sind hart. Die sind hart.
Ja, Jugendliche können hart sein. Und es war so, ich wusste immer, alle haben eine Meinung zu mir, ob die gut ist oder schlecht. Und ja, das war schon eine Zeit, glaube ich, wo man so lernen musste, damit umzugehen. Mhm. Aber es ging dann auch irgendwie. Und ich hatte vor allem immer eine gute Gruppe, gute Freunde und eine gute Familie, wo die mich so aufgefangen haben. Also es war wirklich okay bei mir. Aber klar, das war eine...
Es gab schon mal Streit auf dem Pausenhof. So, es gab schon mal Streit. Ne? So,
ja, so. Streit gar nicht. Es ist eher so, dass man es gespürt hat, wenn man dann so über den Schulhof gegangen ist. Oder vielleicht ist es auch manchmal nur eine Sache, die man selber vermeint zu spüren. Also dann man denkt da vielleicht, man interpretiert da vielleicht selber auch manchmal mehr rein, als da war. Aber ja, irgendwie habe ich es gespürt, doch.
Jetzt hast du wirklich großen Erfolg mit diesen Filmen. Und du sagst dir aber irgendwann auch, Menschenskinder, das kann ja nicht alles sein. Ich kann ja nicht immer nur der nette, liebe Junge sein und gut aussehend. Ich will auch mal was anderes machen. Ich will mich auch weiterentwickeln, logischerweise. Und du bist ja auch nicht nur, also gut, du bist jetzt nett, aber du bist ja wahrscheinlich nicht nur nett in deinem Leben, logischerweise. Was hast du gemacht, um da so einen Change für dich hinzukriegen?
Ich habe damals, also es gab dann immer wieder Castings für Figuren, die ich spielen wollte, aber eben auch welche, die mehr so Schattenseiten hatten, so dunklere Seiten. Und das wurde mir nie zugetraut. Ich sag mal so, man ist dann ja, weil ich hatte dann zu dem Zeitpunkt ja schon vielleicht 8 Jahre oder 7 Jahre so Teenie-Filme gemacht. Und dann haben mich natürlich auch alle nur in diesem Bild des, ja, Sunny Boys oder so gesehen. Und dann bin ich immer in die letzte Runde gekommen für die spannenden Rollen, hab's aber nie bekommen und hab dann irgendwann angefangen, hab mir dann die Haare abrasiert für eine Rolle. Das haben wir hier gedreht in Hamburg, 4 Könige. Und eine Bomberjacke angezogen und dann ging das irgendwie. Und dann habe ich die Rolle bekommen und dann ging so ein bisschen der Switch in, ja, weiß ich nicht, die ernsthafteren oder anders ernsthaften, erwachseneren Stoffe und eben, ja, vielleicht komplexeren Rollen oder so.
Ja, das ist ja auch, ich sag mal, die gemeinen Charaktere, um es mal so zu formulieren, sind ja, weil sie eben so ambivalent sind, auch sehr viel interessanter zu spielen, als immer nur den Sonnenschein raushängen zu lassen, ne?
Ja, ja, absolut, das ist so. Das ist, weil wir sind ja auch immer alles gleichzeitig. Das ist wie bei Siegfried. Man ist ja, es gibt ja, so eine Person ist ja nicht immer nur eine... Es gibt ja nicht nur ein Attribut, was man uns irgendwie so zuordnen kann, sondern wir sind ja alles und wir ringen mit uns und bestehen aus Widerständen. Und erst dann, wenn Figuren so erzählt werden, kann es manchmal erst richtig spannend werden. So, und das hoffe ich immer, dass es kommt.
Ja, das ist so dieser Zwiespalt, ne? Dieser Zweifel auch, den du
über
vorhin schon angesprochen
hast.
Jetzt geht es um Musik. Es geht um Freundschaft und es geht um ein Revival. Die Band Kaputter Hamster ist wieder da. Kaputter Hamster, schöner Name. Die ganze Geschichte von Kolja Robra.
Noch ist nicht alles perfekt, aber so muss eine Generalprobe auch sein. 50 Jahre liegt ihr letzter Auftritt zurück. Die ehemalige Flensburger Schülerband Kaputter Hamster hat sich für ihr kleines Comeback einen besonderen Ort ausgesucht.
Das ist historischer Boden. Wir haben unser drittletztes Konzert im April 1974 hier gegeben, genau auf dieser Bühne, in diesem Saal, ohne Stühle. Ne? Voll verqualmt alles, aber es war damals so. Halbes Jahrhundert.
Anfang der 70er Jahre gründet eine Handvoll Schüler die Band mit dem schrägen Namen. Sie komponieren ihre eigenen Lieder in Kellerräumen unter dem kirchlichen Kindergarten und sie treten auch auf. Und genau das wollen die Kaputten Hamster jetzt noch einmal machen. Vor anderthalb Jahren hatten sie die Idee, monatelang haben sie geprobt.
Viele, viele Menschen kommen. Da laufen 50 Jahre des Lebens an einem vorbei. Freunde von damals, als wir Gitarre lernten, Kollegen aus dem beruflichen Leben, Familie. Und meine Mutter mit ihren 88 Jahren kommt auch. Ich habe immer gesagt, ich habe eine junge Mutter.
Der Sohn von Schlagzeuger Arne Linde hat eine klare Prognose für den Abend.
Ich glaube, das wird laut.
Arne und sein Bruder Frank an der Gitarre geben alles, auch weil ja eine besondere Dame im Publikum sitzt.
Meine beiden Jungs, ich bin stolz und überrascht. Hätte ich nicht gedacht, dass es nach 50 Jahren, dass die noch so toll sind. Meine Jungs.
Ein einziges Album mit 6 Liedern hat die Band rausgebracht. Mit gerade mal 200 Plattenexemplaren heute eine kostbare Rarität für einige Sammler, die auf Autogrammjagd gehen.
Vielen Dank. Holger Held, Arne Linde, Frank Linde und Peter Buchfeld.
Jetzt sind sie komplett.
Perfekt.
40 Jahre hat Frank keine Musik gemacht. Doch um Perfektion geht es hier nicht.
Die Verspieler hatten nicht so viele gemerkt, nur die Profis.
Mega!
Geiles Konzert.
Und das Drummer-Solo, das war der Mega-Hammer, oder?
Das war der gute Schlusspunkt.
Arne war wirklich
zur Pause.
Der Kracher.
Ja. Arne ist echt der Kracher.
Ja.
Ja.
Der Oberhamster.
Der Oberhamster.
Und auch Freunde treten an ihrer Seite auf und heizen ein.
Das ist wirklich ein mega Gefühl. Die Leute haben mitgemacht. Die Hälfte davon haben damals unsere Konzerte besucht. Was wollen wir mehr? Es war absolut genial.
War viel Arbeit, aber hat sich gelohnt.
Unglaublich. Also so viele Menschen, die man lange nicht gesehen hat, die plötzlich da sind. Und es ist wie ein Flashback. Es ist völlig irre.
Den Kaputten Hamstern ist ein absoluter Volltreffer gelungen. Und das nach einem halben Jahrhundert Pause.
Diese Formulierung, den Kaputten Hamstern ist ein Volltreffer gelungen. Einfach sensationell. Tolle Truppe, also wirklich macht Spaß zuzusehen.
Toll.
Welches Instrument hat dir da eben gerade am meisten gefallen?
Ich habe mal Schlagzeug gespielt.
Ah.
Ist aber schon lange her. Und ich habe sogar mal in einer Schülerband gespielt. Nur heute hieß sie. Aber die gibt's nicht mehr. Aber ja, wer weiß, vielleicht.
Ja, aber du spielst viele Instrumente, ne?
Also, ja, ich, nee.
Oder du kannst zumindest ein bisschen damit umgehen, sagen wir es mal so.
Ich kann ein paar Akkorde auf dem Klavier spielen, ein paar auf der Gitarre und vielleicht noch ein bisschen Schlagzeug. Ich habe es lange nicht mehr gemacht, aber ich bin auf jeden Fall, habe ich eine Nähe zu Musik. Und ich mache es auch selber und spiele auch Musik und macht das aber immer, ohne dass das irgendwie rauskommen muss, ohne dass das fertig werden muss oder dass es so ein fertiges Produkt werden muss. Das ist auch vielleicht ganz schön, so der Unterschied zum Film, dass das was ist, was ich nicht, nicht präsentieren muss.
Ist nicht, was musst du, da musst du nicht professionell sein, da kannst du einfach
genau,
machen.
Genau, kann einfach so, gehört nur einem selbst.
Ja. Wo eben gerade in dem Film, das kam ja auch dabei raus, alte Freundschaften. So Zusammengehörigkeitsgefühl über viele, viele Jahrzehnte in dem Fall sogar. Wie bewahrst du dir, auch in deinem Business, wo du auch viel unterwegs bist, für Filme, zum Drehen und so weiter, zu Premieren, natürlich immer im Rampenlicht zu stehen, wie bewahrst du dir Freundschaften, alte Freundschaften?
Ja, es ist schon so, dass ich so, glaube ich, die ganzen Freunde, die ich so habe, die wissen natürlich, dass ich viel unterwegs bin. Mhm. Und die kennen das so und sind teilweise vielleicht auch selber Schauspieler. Und es ist aber auch so, ja, es reicht manchmal auch, dass man sich 2-3 Mal im Jahr sieht mit meinen besten Freunden noch von zu Hause. Und man ist trotzdem auf dem Level, was man immer hatte. Und ich weiß gar nicht, was da der besondere Trick ist oder so. Aber es geht. Ich glaube, wenn alle daran festhalten und man vor allem auch aushält, dass jeder so seine eigenen Wege geht und dass die Wege auch so auseinandergehen und dass man natürlich in unterschiedlichen Welten dann irgendwann lebt. Mhm. Das, glaube ich, ist wichtig, dass man nicht danach sucht, dass man selber noch immer genauso viele Übereinstimmungen hat im Leben wie vielleicht vor 15 Jahren oder so.
Ja, man entwickelt sich ja einfach auch anders.
Genau.
In verschiedene Richtungen, sei es nun Partnerschaften, Berufe etc. Da sind die Interessen natürlich anders gelagert.
Ja.
Aber das Thema Freundschaft, man spürt das, Freundschaft.
Ja, ja, total.
Also wenn du im Auto sitzen kannst, ohne reden zu müssen,
ja,
dann weißt du, es ist gut.
Ja.
Irgendwie, ne?
Ja.
Es gibt ja auch noch diese WG, in der du aufgewachsen bist. Da waren ja auch noch andere Kinder, die da mit aufgewachsen sind. Hast du zu denen auch noch Kontakt? Besteht da auch noch eine Beziehung?
Ja, ja, Leon und Lara. Und Leon ist jetzt, den sehe ich am Dienstag wieder, wenn ich in München bin. Der ist da Dramaturg am Volkstheater. Und Lara sehe ich auch vielleicht so 3-4 Mal im Jahr. Und klar, die sind sehr eng bei mir, in meinem Herzen und vielleicht natürlich sowas wie Geschwister. Mhm. Und obwohl sie nicht meine Geschwister sind, aber ich bin mit denen aufgewachsen. Man teilt so den gleichen Haushalt und hat auch so ein bisschen, also in der Kindheitszeit, und hat so ein bisschen auch den gleichen Blick aufs Leben natürlich.
Ja, ja, klar.
Und das verbindet sehr.
Du hast auch mit Hollywood zu tun. Du hast mit Jeremy Irons hast du gedreht. Du hast aber auch mal mit Joaquin Phoenix gedreht.
Ja, ja.
So, das war der Film Napoleon.
Ja.
So, Joaquin Phoenix war der Napoleon.
Joaquin Phoenix, ja.
Ich hätte fast gefragt, ist daraus auch eine Freundschaft entstanden? Aber tatsächlich, erzähl doch einfach mal, wie du diesem Menschen, diesem, ist ja ein Megastar, darf man nicht vergessen, ja, Joaquin Phoenix, wie du dem begegnet bist.
Das war aufregend. Er hat Napoleon gespielt. Ich habe den Typ gespielt, der was mit seiner Frau hatte. Und insofern war die Szene schon sehr aufgeladen. Und er war auch sehr geladen, sag ich mal.
Er ist sehr in die Rolle reingegangen.
So. Ja, total. Er ist in der Rolle drin gewesen. Und das hat mir aber total geholfen. Also, und es hat mir für die Szene vor allem sehr geholfen, weil ich natürlich da auch meine Figur Napoleon gegenübersteht und dementsprechend aufgeregt ist, weil er auch nicht weiß, ob Napoleon ihn gleich vielleicht töten lässt oder so. Mhm. Aber es hat total geholfen und es war ein ganz großartiger, viel zu intensiver Tag.
Was heißt viel zu intensiv in dem Moment?
Naja, also all diese, dass man an so einem großen internationalen Set ist und dann natürlich mit so einem Schauspieler zusammenarbeitet, den man wirklich schon jahrelang bewundert für die Art und Weise, wie der arbeitet und die Art und Weise, wie er sich immer, der ist auch, ich glaube, der, ich würde auch sagen, ist auch jemand, der durch Unsicherheiten besticht in seinen Rollen. Mhm. Und dann steht man vor dem und hat nie damit gerechnet. Und das war natürlich intensiv und toll.
Szene abgedreht, zack, im Kasten. Was sagt er zu dir?
Ja, er war danach, vorher war er sehr angespannt und danach hat er dann gesagt, hey man, that was great. Well done. Und
es
war
ja,
schön, war ein guter Abschluss.
Ja, das ist schön. Das ist schön. Mit frechen Ziegen, möchte ich es mal sagen, Gutes tun. Hat auch einen Grund, warum wir diesen Film jetzt haben. Annika Röhrs über Ziegenkunst für Indien.
Das ist kreative Ziegenkunst. Gerade noch ausgestellt bei einem Optiker in Osnabrück, doch sie alle sind noch zu haben. Gegen eine Spende für einen guten Zweck. Die Spider-Goat-Ziege hat Comedian Paul Panzer gestaltet.
Ich hoffe natürlich, es wird jemand etwas für die Ziege bieten. Also die ist ja mindestens 1000, 100.000 oder 1 Million oder so wert.
Auch das Zauberduo Ehrlich Brothers unterstützt die Aktion.
Jawohl, ja. Mitbieten, das ist auf jeden Fall für einen guten Zweck.
Ja.
Und wir freuen uns ja, über dieses Projekt und hoffen, dass wir vielen Familien helfen.
Die Idee dahinter kommt von Jürgen Flur aus Osnabrück. Seine Initiative, die Indienhilfe Deutschland, hat so bereits 27.000 Euro gesammelt.
Mit diesen Spenden kaufen wir in Indien auf den lokalen Märkten lebende Ziegen. Umgerechnet kostet in Indien eine lebende Ziege 50 Euro. Die verschenken wir dann an Dorffamilien. Und die Familien bauen dann kleine Herden auf und dadurch können sie ein Einkommen generieren, haben die Chance, sich zu ernähren und haben die nächste Chance, dann ihre Kinder zur Schule zu schicken.
Und so läuft die Aktion genau ab. In Deutschland hat die Indienhilfe 149 Ziegen aus Kunstharz verteilt. Künstler und Promis haben dann freie Hand.
Ich hatte auch wirklich an so ein Fabelwesen eher gedacht. Ein bisschen raus aus dem Gedanken, irgendwie, dass es sich so eine Almziege hat oder sowas. Ne? Sondern halt wirklich etwas, was so ein bisschen zum Träumen einlädt.
So auch entstanden in tagelanger Arbeit die Ziege Lisa, der Künstlerin Maybrit Klare.
Oh, doch, ich finde das schon sehr niedlich.
Das ist schon süß, ne?
Ja.
Finde ich auch. Ist ja immer schön, wenn man mit so etwas, was uns ja eh Spaß macht, mit Kunst oder so, wenn man dann irgendwie Menschen helfen kann.
In Indien hat die Indienhilfe in diesem Jahr schon 813 Ziegen übergeben. 1000 sollen es werden und vor Ort beim Kampf gegen die Armut helfen. Die Idee hatte Jürgen Flur vor 16 Jahren nach einem Besuch in Indien. Er erlebte mit, wie Menschen aus Verzweiflung ihre Töchter verkauften.
Bei einer Abendspeisung in Kalkutta hat man meiner Frau ein 4 Wochen altes Baby in den Arm gelegt. Und der junge Mann sagte zu meiner Frau, für umgerechnet 20 Euro kannst du das Kind kaufen. Wir wollten es damals tun, aber unser Priester sagte, nein, das geht überhaupt nicht, es ist Menschenhandel.
Jürgen Flur wollte diese Familien trotzdem unterstützen, entschied bei den Ursachen anzusetzen. Nach einer 8-tägigen Schulung bekommen jetzt vor allem junge Frauen die Tiere übergeben, als Hilfe zur Selbsthilfe. Eine Unterstützerin hat für Leonie 1000 Euro 20 Ziegen gespendet.
Ich finde gut, dass die Menschen in Indien über so ein Tier im Grunde lernen können, sich selber zu versorgen bzw. die Versorgung zu gewährleisten, zu stabilisieren, dass die Frauen eine Aufgabe bekommen, sich zu kümmern, dass sie dadurch auch mehr Anerkennung gesellschaftlicher Art kriegen.
Was Gutes tun und sich dafür dann die Ziegenkunst von Helene Fischer, Otto Waalkes oder dem ehemaligen Fußballnationalspieler Toni Schumacher ins Wohnzimmer stellen. 90 Ziegen suchen noch ein Zuhause.
Bollywood.
Ja,
Entschuldigung. Großartig, toll und wirklich ganz, ganz tolle Idee, die dahinter steckt. Und eine ähnlich gute Idee steckt auch Schüler bauen für Haiti.
Ja.
Wie bist du da dran gekommen?
Das ist ein Projekt von einem Pfarrer, der ist Pfarrer an einem Berufskolleg in Kempten, das ist die nächstgrößere Stadt von da, wo ich herkomme. Und der hat 2010 gab es ja dieses heftige Erdbeben in Haiti. Und von da an ist er mit seinen Schülern da hingefahren, nach Torbeck, das ist ein Ort da. Und die haben aufgebaut, so eine Schule aufgebaut. Und da ist eine Krankenstation, eine Mensa, die waren jetzt gerade wieder da, obwohl ja auch die Lage da gerade total heftig ist. Aber der fährt da immer wieder hin. 1 bis 2 Mal im Jahr. Das ist ein total kleines Projekt, was natürlich auch wenig Aufmerksamkeit bekommt, aber ein tolles Projekt, weil die haben das jetzt, dadurch, dass sie jetzt wieder da waren, sind einfach ab Oktober jetzt 120 Kinder, die in die Schule können, deren Eltern sich sonst keine Schulbildung für ihre Kinder leisten könnten und geschweige denn Essen, die kriegen da Essen, die können schon zur Schule gehen. Und deshalb, also an alle, die ein bisschen was geben wollen.
Schüler bauen für Haiti.
Schüler bauen für Haiti, das findet man überall, wenn man es einfach bei Google eingibt. Und es ist ein ganz, ganz tolles, eben kleines Projekt, was man unterstützen sollte.
Ja, das sind ja gerade so viele Menschen, die ehrenamtlich etwas tun wollen einfach, weil sie irgendwo sehen, da ist eine Not.
Ja.
Und so Hilfe zur Selbsthilfe finde ich immer großartig auch.
Ja.
Also ist ganz toll. Schüler bauen für Haiti, merkt man es auf jeden Fall. Ja. Schlüpfst du eigentlich heute Abend wieder in dein Formentera-T-Shirt?
In mein Formentera-T-Shirt? Habt ihr das?
Nein, ich hab's jetzt nicht hier. Ich hab's jetzt
Meine
nicht
Eltern
hier.
Sind gerade auf Formentera. Ja. Das wär ich jetzt auch gerne.
Aber du hast tatsächlich so ein Lieblings-T-Shirt zu Hause. Und das hat mit deinem Vater zu tun, dass er immer von Formentera irgendwelche T-Shirts mitgebracht hat.
Ich glaube, das, von dem du redest, ist mittlerweile sehr löchrig und weg. Aber ja, ich habe es eine Zeit lang sehr gerne getragen, das stimmt.
Ich kenne das, ich habe auch solche T-Shirts. Die schmeißt man nie weg, weil man denkt, man könnte es vielleicht irgendwann noch mal gebrauchen.
Ja, ich glaube, ich habe es weggeschmissen. Ich glaube, es waren so Riesenlöcher irgendwann, dass man es wirklich nicht mehr tragen konnte.
So, Siegfried, am Donnerstag, Kinostart. Also nicht Siegfried, sondern Hagen im Tal der Nibelungen.
Ja.
Hagen im Tal der Nibelungen, am Donnerstag. Gehen Sie rein, wir sind zu Ende für unsere Sendung. Es war ganz toll, Janis.
Ja, vielen Dank,
dass du da warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Und morgen ist die wirklich bezaubernde Inka Schneider hier und spricht dann mit Deutschlands bekanntester Notärztin Dr. Carola Holzner. Es geht da auch um das Thema, was so unterhalb der Gürtellinie sich abspielt. Sie hat ein Buch geschrieben. Also ich wollte es nur sagen, ne? Morgen anschalten, 18:45 Uhr. Tschüss. Tschüss. Schönen Abend, es gibt die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Bis bald. Ciao.